Die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Einen schönen guten Abend wünscht Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gabi Fröhlich. Unser Thema heute, Zukunft ungewiss, wie Schule heute Orientierung geben kann. In diesen Wochen beginnt nach und nach in ganz Deutschland das neue Schuljahr. In Süddeutschland werden noch die letzten Ferienwochen genossen. Berlin tritt morgen wieder an und bei uns hier in Nordrhein-Westfalen sitzen die Schüler schon seit 3 Wochen wieder in ihren Klassenzimmern und mit ihnen natürlich auch die Lehrer. Dazu gehört auch Florian Leibold. Er ist Schulleiter des St. Ursula-Gymnasiums in Brühl. Das liegt südwestlich von Köln und Brühl ist bekannt eigentlich für die Schlösser Augustusburg und Falkenlust, unter Familien vielleicht noch mehr für den Freizeitpark Phantasialand. Aber in Brühl gibt es eben auch ein erzbischöfliches Gymnasium und dessen Rektor ist eben seit einem Jahr Florian Leibold. Er ist mein Gast hier im Studio in der Nähe von Bonn. Herzlich willkommen, Herr Leibold. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Nach 3 Wochen Schule, Herr Leibold, ist man da schon wieder so richtig im Trott?
Also als Schulleiter ist man ja auch schon vor Schulbeginn wieder in der Arbeit. Und da fühlt es sich so an, als wären die Ferien sehr, sehr weit weg gewesen. Ja, dass man wieder völlig im Alltag drin, ja.
Mm. Kurz zu Ihrem Hintergrund. Sie stammen aus Fulda, also weiter aus dem Norden, sind in Niedersachsen aufgewachsen und haben dann später in Köln und Bonn studiert. Sie sind selber Vater von 5 Kindern und Lehrer für Latein und katholische Religion. Herr Leibold, wenn Sie versuchen, Schüler für Latein, für das Fach Latein zu begeistern, im Zeitalter von Google Translator und ChatGPT, wie versuchen Sie das zu machen?
Also man kann gerade ChatGPT wunderbar im Lateinunterricht einsetzen. Ich lasse dann zum Beispiel die Schüler eine Übersetzung anfertigen. Dann lassen wir ChatGPT dieselbe Übersetzung anfertigen und die Schüler kontrollieren sie. Und in der Regel merken die Schüler, wir können das nach wie vor etwas besser. Vor allen Dingen, wenn es so kleinere Passagen sind, weil dem Programm dann natürlich der Kontext fehlt. Und generell ist es mit der Begeisterung für das Lateinische so, wenn man selbst begeistert ist, kann man auch andere begeistern. Das Lateinische ist eine wunderschöne Sprache und ein großartiges Schulfach.
Die von der katholischen Kirche getragenen Schulen, also zu denen ja auch Ihre gehört als erzbischöfliches Gymnasium aus dem Erzbistum Köln, diese katholischen Schulen sind in Deutschland immer noch der größte Anteil unter den Schulen in freier Trägerschaft. Rund 360.000 Mädchen und Jungen besuchen derzeit eine von mehr als 900 Schulen in ganz Deutschland, die sich eben in Trägerschaft von Bistümern oder auch kirchlichen Stiftungen, von Orden, Caritas oder anderen kirchlichen Rechtsträgern befinden. Das sind rund 3,7% aller Schüler in Deutschland. 3,7% ist etwas, aber früher war das natürlich noch sehr viel mehr. Überhaupt geht das ganze Schulsystem nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland auf die ersten Klosterschulen im Mittelalter zurück, so ungefähr 9. Jahrhundert. Was würden Sie, Herr Leibold, sagen, ist denn die Rolle der konfessionellen Schulen in Deutschland heute? Haben die auch noch prägenden Einfluss?
Also durch die bloße Anzahl, die Sie ja gerade eben bereits benannt haben, haben die natürlich einen gewissen Ansatz, der aber regional äußerst verschieden ist. Es gibt Gegenden, wo die nächste katholische Schule über 100 Kilometer entfernt ist. Es gibt aber auch Gegenden, wie hier das Rheinland, wo es eine sehr hohe Anzahl an erzbischöflichen, an kirchlichen oder an Ordensschulen gibt. Und dort ist natürlich die Prägekraft sehr groß, weil das auch in die Gesellschaft der Städte hineinwirkt. Da sind dann sehr viele, die als Kinder selbst in so einer Schule gewesen sind, und deswegen auch ihre Kinder wieder dorthin schicken. Also ich denke, das ist regional sehr verschieden.
Prägekraft, das sagt ja schon irgendwie aus, dass es doch einen Unterschied macht, ob man auf eine christliche Schule gegangen ist. Manche zweifeln das ein bisschen an, dass das sich noch so groß unterscheidet von staatlichen Schulen. Wie sehen Sie denn das? Haben Sie denn schon noch den Eindruck, doch, also das christliche Profil, das macht doch was aus immer noch?
Also ich denke, man hat zumindest den Anspruch, denn wenn es nicht so wäre, dann gäbe es ja keine Daseinsberechtigung für diese Schulen. Ich glaube, was man allgemein sagen kann, das ist eine sehr hohe Identifikation der Schüler, der Schülerinnen, der Ehemaligen auch mit diesen Schulen gibt. Und das spricht ja doch dafür, dass da irgendetwas Besonderes sein muss. Meines Erachtens liegt das dann doch oft darin, wie man miteinander umgeht. Also wie Lehrer, Schüler, Eltern miteinander umgehen, dass dort eben dann doch ein etwas anderer Geist wirkt. Weil Sie haben ja gerade selbst gesagt, wird angefragt. aus dem binnenkirchlichen Raum. Das sind natürlich keine Schulen, aus denen dann Horden von Seminaristen oder Ordensberufungen hervorgeht. Also wenn man diesen Anspruch hat, dann entsprechen sie dem natürlich nicht.
Wie ist das denn gesellschaftlich gesehen? Wir haben ja die ganzen Missbrauchsskandale, gerade innerhalb der Kirche wurde ja losgetreten. In kirchlichen Schulen ging das Ganze los. Im Grunde hat sich dann auf andere Bereiche des Lebens ausgeweitet. Ist das bei Ihnen an der Schule jetzt St. Ursula Gymnasium Brühl? Haben Sie mir eben schon vor der Sendung gesagt, da war das kein Thema in der Schule selber, aber ich kann mir vorstellen, dass es dennoch Thema in einer kirchlichen Schule an sich ist, unter der Elternschaft, Lehrerschaft und so weiter.
Das war es bei uns mit Sicherheit auch. Also bei uns war es insofern kein Thema, als da keine Fälle aufgetaucht wären. Natürlich ist das ein Thema, weil dieser Themenkomplex Missbrauch halt dazu führt, dass die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Botschaft im hohen Maße in Misskredit gezogen worden ist, in hohem Maße angefragt wird. Das führt aber meines Erachtens nicht dazu, dass den konkreten Einzelinstitutionen oder auch den Trägern dieser Institution mit Misstrauen begegnet wird. Dass jetzt die Schulen deswegen massive Anmelderückgänge hätten oder auch die Kindergärten, das würde ich so nicht sagen. Das gibt sich so, zumindest findet sich so nicht in den Zahlen.
Das heißt, das Interesse daran, sein Kind auf eine kirchliche Schule zu schicken, ist nach wie vor groß.
Auch da muss man, glaube ich, unterscheiden. Ich kann das jetzt halt für meine Schule sagen. Da gibt es nach wie vor eine sehr große Nachfrage. Ich weiß es auch von einigen anderen Schulen. Ich weiß allerdings auch, dass es nicht überall noch so ist. Es gibt durchaus auch Gegenden, wo die Nachfrage nach Schulplätzen an einer katholischen Schule zurückgeht.
In Deutschland ist es ja schon besonders, dass wir hier unsere Kinder auf eine kirchliche Schule schicken können, ohne dass wir sehr viel Geld dafür zahlen müssen. Das ist ja in den meisten Ländern der Welt ganz, ganz anders. Das kostet ordentlich Geld, wenn man sein Kind auf eine kirchliche Schule schicken will. Wie ist das denn, nochmal kurz, um das zu verstehen, mit der Finanzierung? Also es ist ja nur ein kleiner Teil, der von den Kirchensteuern bezahlt wird. Wie wird eine kirchliche Schule finanziert?
Also auch das unterscheidet sich wieder von Bundesland zu Bundesland. Aber grundsätzlich gibt es eine staatliche Refinanzierung. Und die Refinanzierung liegt in Nordrhein-Westfalen, ich will mich da jetzt nicht, will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber bei etwa 94%. Das heißt, der Staat übernimmt einen sehr großen Anteil der Kosten, spart natürlich trotzdem Geld, weil er, wenn er die Schulen nicht hätte, ja zu 100% finanzieren müsste. Historisch kann man das dadurch erklären, dass die kirchlichen Schulen oder die freien Schulen, die privaten Schulen Verfassungsrang haben. Das ist darin begründet, dass das ja auch die Schulen gewesen sind, die im Dritten Reich als erste geschlossen worden sind. Die kirchlichen Schulen wurden eigentlich durch die Bank, meine auch, im Dritten Reich geschlossen, im Sinne einer Vereinheitlichung, einer Verstaatlichung, einer Einheitsschule. Und da war man dann bei dem, als das Grundgesetz verabschiedet wurde, sehr daran interessiert, dass es eben diese Vielfalt im Schulsystem weitergibt. Und deswegen fördert der Staat das sehr stark. Aber die Kirchen müssen natürlich trotzdem diese 5,5% sind es in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, alleine tragen oder die anderen freien Träger auch. Und da kommt natürlich einiges zusammen, weil die Personalkosten, die Gebäudekosten immens sind, die eine Schule verursacht. Das weiß jede Kommune, die eigene Schulen betreibt.
Das heißt, diese 5%, die sind durchaus auch interessant für den Staat, wenn die jemand anderes zahlt. Und deshalb ist der Staat wiederum auch interessiert daran, dass es diese kirchlichen Schulen gibt.
Ganz genau, denn wenn es diese Schulen nicht gäbe oder alle freien Schulen, dann müsste er für all diese Schüler selbst Schulplätze zur Verfügung stellen. Und auch das ist wieder lokal sehr unterschiedlich. Aber wer hier in Köln, in Bonn wohnt, der weiß, dass die städtischen Schulen viel zu wenig Schulplätze haben. Und es gibt auch viel zu wenig Lehrer, es gibt viel zu wenig Gebäude. Also wenn jetzt auf einen Schlag alle freien Schulen verschwinden würden, dann hätte der Staat ein massives Problem.
Gucken wir mal auf das christliche Profil und einfach mal ganz besonders auf Ihre Schule, eben St. Ursula Gymnasium Brühl. Das Leitbild der Schule steht unter einem Bibelzitat. Das ist aus dem 10. Kapitel des Johannesevangeliums. Und das wäre dieser kurze Ausschnitt ist, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Warum ausgerechnet dieser Satz als Leitobertitel sozusagen vom Leitbild?
Als wir das Leitbild vor etwa 15 Jahren entworfen haben, da hatten wir uns sehr bewusst für diesen Satz entschieden. Also Christus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dessen Fülle haben. Weil wir uns natürlich, wenn wir ein Leitbild erstellen, fragen, warum machen wir überhaupt christliche, katholische Schule? Und das dient natürlich den Schülerinnen, den Schülern. Das ist der Grund, warum wir Schule machen. Warum machen wir es? Damit sie die Möglichkeit haben, mit Hilfe der schulischen Bildung das Leben in Fülle zu haben. Das war also der Grund, warum wir diesen Satz an die Spitze des Leitbilds gestellt haben. Sie fragten nach dem christlichen Profil, worin es sich äußert. Da kann man halt zwischen äußerlich wahrnehmbaren Faktoren unterscheiden, die die allermeisten der Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich kennen, aus kirchlichen Einrichtungen, dass es eben ein Morgengebet gibt, dass es Gottesdienste gibt, dass die größeren Anlässe im Schuljahr mit Gottesdiensten gefeiert werden, dass Religionsunterricht verpflichtend ist. Aber ich denke, dass ganz zentral eben doch auch noch dieser Umgang miteinander ist, ja eben auf Zuneigung, auf Respekt basiert. Ich denke, dass das etwas ist, was ganz entscheidend ist für die christliche Atmosphäre einer Schule.
Wie versuchen Sie das denn zu garantieren, dass der Umgang so ist? Also wer kann das so in die Hand nehmen?
Ja gut, garantieren kann man das natürlich nie, auch nie für den Einzelfall. Auch an kirchlichen Schulen, auch an christlichen Schulen passieren Dinge, die nicht passieren sollten im zwischenmenschlichen Umgang. Aber wir haben natürlich eine innere Motivation heraus. Wenn wir, ist ja immer viel von christlichen Werten die Rede, da werden wir auch noch drauf kommen. Wenn ich davon ausgehe, dass jeder Mensch, jedes Kind, jeder Schüler zuallererst Kind Gottes ist und von Gott abgrundtief geliebt wird und dass jedes dieser Kinder Christi Blut am Kreuz wert gewesen ist, dann muss ich dem natürlich anders begegnen, als wenn ich davon nicht ausgehe. Das heißt jetzt nicht, dass alle Kolleginnen und Kollegen das eins zu eins unterschreiben würden, aber die Grundannahme, wir haben eigentlich die Pflicht, unseren Schülern mit einer tiefen Sympathie zu begegnen, weil Gott uns zuerst mit dieser Sympathie begegnet ist, das würde ich schon sagen, ist leitend für unser Handeln.
Das heißt, es hängt viel davon ab, wie auch so ein Leitbild auch vom Lehrerkollegium unterstützt wird und auch innerlich bejaht wird.
Ganz genau, das ist war auch an staatlichen Schulen natürlich so. Und es ist natürlich auch nicht so, dass es an staatlichen Schulen diesen Umgang miteinander nicht geben würde. Auch das wäre ja vermessen, wenn man sagen würde, das gäbe es nur im kirchlichen Bereich.
Das heißt, das Menschenbild ist eigentlich das Fundament von dem, was dann hinterher das christliche Profil einer Schule ausmacht. Gucken wir mal auf diese Kinder, die zu Ihnen kommen. Die kommen ja jetzt auch immer mehr auch aus einer Gesellschaft heraus, die mit diesen christlichen Werten nicht mehr direkt in Kontakt kommt oder zumindest nicht mehr bewusst. Ja, das ist also kirchliches Leben ist wahrscheinlich auch unter den Schülerinnen und Schülern einer katholischen Schule, dass die jeden Sonntag in die Kirche gehen und so. Das wird auch unter ihren Schülern wahrscheinlich eine Minderheit sein, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also da darf man sich nichts vormachen. Die allermeisten haben zwar die sakramentale Initiation in die Kirche genossen, aber eben nichts darüber hinaus. Das ist, da muss man ganz realistisch sein, ja.
Das heißt, die werden dann an der Schule auch mit dem kirchlichen Leben meistens vorwiegend dann konfrontiert. Also eine Messe erleben sie, wenn sie in der Schule sind und sonst selten.
Ja, ganz genau. Also das ist immer das, was die kirchlichen Schulen für sich, wenn der Kommunikationspartner die Kirche ist, in Anspruch nehmen, dass das eben der Ort ist, an dem die Kinder mit Gottesdienst, mit Gebet in Berührung kommen. Auch da muss man realistisch sein. Das ist ja nicht so, also Kinder sind ja keine Computer, die man programmiert und dann setzt man die in die Kapelle und sagt denen, so funktioniert das und dann übernehmen die das, sondern das Entscheidende ist natürlich das häusliche Vorbild. Zunächst einmal sind andere Vorbilder auch danach. Aber das kann durchaus Früchte tragen. Also das habe ich bei uns auch durchaus erlebt, dass Kinder aus kirchenfernen Familien oder sogar nicht katholische Kinder sich dann durch diese Begegnungen, die dann aber meistens auch halt über die Schule hinausgegangen sind, die darüber dann zum Glauben gekommen sind, die dann konvertiert sind und die dann wirklich Christus entdeckt haben, Christus gefunden haben.
Denn das ist ja schon dann die Frage auch, wie sinnvoll ist es dann, ich denke mal, dass Sie sich das auch in den Schulen wahrscheinlich immer überlegen, nicht? Wie sinnvoll ist es, einen Gottesdienst zu feiern mit Kindern, die das mehr so als Pflicht absitzen und eigentlich keine große Lust darauf haben und eigentlich auch gar keinen Bezug dazu haben? Was würden Sie dazu sagen?
Ich habe ja nun auch Kinder und wenn meine Kinder ehrlich wären, dann würden die wahrscheinlich auch von sich sagen, dass im Rahmen der häuslichen Sozialisation die jetzt nicht immer mit voller Begeisterung und wehenden Fahnen sonntags mit in die Kirche gekommen sind. Also das heißt, ich glaube, beim Glauben ist es ja schon wichtig, dass man Dinge einfach auch einübt und jetzt nicht nur danach geht, worauf ich gerade Lust habe, denn dann wären wahrscheinlich meine Kinder auch nicht regelmäßig, also nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen oder hätten vielleicht auch nicht jeden Abend das Abendgebet, ne, das man ja am Anfang als Eltern mit dem Kind gemeinsam betet, gesprochen. Also die Chance der kirchlichen Schulen liegt eben darin, wenn sie authentische Gegenüber haben, bei denen sie merken, das Äußere, also der Besuch eines Gottesdienstes, das erstmal Gebet ist ja auch erstmal was Äußerliches, wenn ich da keine innere Beziehung zu habe, dann sehe ich ja nur, da spricht jemand irgendeinen Text auf und macht dazu irgendwelche Mimik. Ne? Wenn die merken, das macht etwas mit der Hoffnung, die dieser Mensch ausstrahlt oder dieser Mensch hat, ne? Mit der Freude, die er vielleicht hat. Ich glaube, das ist die einzige Chance. Aber auch da darf man sich, wie gesagt, glaube ich, keine Illusionen machen. Ne? Es ist nicht so, dass die kirchlichen Schulen dafür sorgen würden, dass dann der Gottesdienstanteil, der Anteil der Gottesdienstbesucher aus diesen Schulen exorbitant hoch wäre, sonst hätten wir insgesamt höhere Zahlen, wenn das so wäre.
Wie erleben Sie denn als Religionslehrer die Beteiligung der Schüler? Interessieren die sich so für Glaubensfragen?
Eigentlich schon, weil die Glaubensfragen ja immer also sehr existenzielle Fragen sind. Und Jugendliche interessieren sich in der Regel schon für existenzielle Fragen. Also wenn man die Frage nach dem Glauben an Gott erstmal in den Kontext setzt, dass das die Frage nach Sinn oder Nicht-Sinn ist, dann ist das etwas, was für Jugendliche direkt hochinteressant ist, weil das ja die Frage ist, die Jugendliche sich stellen. Was ist denn überhaupt der Sinn von all dem, was ich mache oder wofür das Ganze hin? Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ne, wir besprechen heute den Anselmschen Gottesbeweis, dann ist die Begeisterung wahrscheinlich eher gering. Aber wenn der Ansatz des Unterrichts existenziell ist, dann geht das schon, aber es hat halt gewisse Grenzen, weil die existenzielle Dimension von den Jugendlichen nicht unbedingt nachvollzogen wird oder in der Regel sogar nicht nachvollzogen wird.
Wie versuchen Sie da als Religionslehrer damit umzugehen? Weil ich meine, man sagt ja auch, der Religionsunterricht erhebt gar nicht mehr den Anspruch, katechetisch zu sein, sondern man will nur informieren und informiert auch über ganz viele andere Religionen. Was würden Sie denn sagen, ist für Sie denn der Anspruch des katholischen Religionsunterrichts?
Also für mich ist der Anspruch des Religionsunterrichts schon mehr als nur zu informieren, aber in der Tat auch nicht Katechese zu sein, sondern dass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, eine begründete Entscheidung dafür zu treffen, ob sie diesem Glauben einen Raum geben wollen in ihrem Leben oder nicht. Also Glaubensentscheidungen, bin ich skeptisch. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich dafür entscheiden kann oder dagegen entscheiden kann zu glauben. Also ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube eigentlich nicht, dass das funktioniert, dass ich sage, ach, ich möchte glauben, jetzt mache ich es einfach. Ne? Also da kennen wir auch genug Heilige. Die Mutter Teresa, ne, die tiefe Nächte gehabt hat, also die dunkle Nächte der Mutter Teresa, in denen das eben nicht funktioniert hat. Aber die sollen am Ende begründet sagen können, das ist etwas, dem ich Raum geben möchte oder das ist etwas, dem ich keinen Raum geben möchte. Und diese Freiheit, auch das, ne, also Glauben ohne Freiheit geht ja auch nicht, die müssen wir halt ernst nehmen.
Also Sie meinen mit Mutter Teresa, dass man nicht einfach entscheiden kann, ich glaube und dann spüre ich und empfinde ich das auch. Ja,
genau.
Aber der Religionsunterricht gibt die Möglichkeit, da über eine Dimension zu sprechen, die sonst vielleicht auch in dieser schnelllebigen Welt bei den Kindern gar nicht mehr vorkommt.
Ja, also ich meine, der Glauben kommt vom Hören. Also jeder von uns glaubt ja nur, also ich glaube, die allerwenigsten glauben, weil ihnen irgendjemand im Traum erschienen ist oder weil sie eine Offenbarung, eine Privatoffenbarung hatten. Der Mensch glaubt, weil er das gehört hat, weil er es vorgelebt und gehört, erzählt bekommen hat. Und wenn man es den Kindern nicht erzählt, dann haben sie eigentlich auch keine Chance.
Also nicht katechetisch in dem Sinne, aber trotzdem man erzählt im Religionsunterricht im besten Fall vom Glauben in einer Art und Weise, dass ein Interesse geweckt wird, oder auch feste Überzeugung, dass das alles Quatsch ist und unwissenschaftlich und von gestern irgendwie vielleicht mal ins Wanken gebracht werden?
Das würde ich mir so wünschen, ganz genau. Ob das immer so passiert, weiß ich nicht, aber das wäre der Anspruch, den ich hätte. Ne? Also wenn der Religionsunterricht nur dazu dient, vulgär populäre Vorurteile gegenüber der Religion zu bestärken, dann hat er sein Ziel verfehlt. Dann wäre es besser, er würde nicht stattfinden.
Vielleicht können Sie mal so erzählen, jetzt ohne Namen zu nennen, einfach so irgendetwas, also als Szenen aus dem Religionsunterricht, wo Sie sagen, da hatte ich das Gefühl, da konnte auch mal was rüberkommen. Welche Fragen sind das so? Was kitzelt die Jugendlichen da so ein bisschen wach in dem Bereich?
Ich würde mal zwei Beispiele nehmen, die jetzt aus inhaltlich unterschiedlichen Fragestellungen kommen. Wahrscheinlich ist vielen der Zuhörer die Serie The Chosen bekannt, Ihnen wahrscheinlich auch.
Also Jesus-Serie, die...
Genau, eine sehr empfehlenswert für alle, die sie noch nicht gesehen haben. Das sollte man machen, kostet auch nichts, kann man kostenlos gucken. Die habe ich, die ist ja noch nicht so alt, und als sie dann erschienen ist, ich sie dann auch endlich mal geguckt habe, dann habe ich gedacht, das ist großartig, das ist perfekt für den Religionsunterricht, und habe dann das ganze christologische Halbjahr in der Oberstufe an diesem Thema, an dieser Serie aufgezogen. Habe also mit Vorarbeiten natürlich, und man hat dann auch hat die Bibelstellen, die in den Folgen verwendet wurden, vorher analysiert, gelesen, hat auch Methoden kennengelernt. Hatte aber eben eine Serie dabei, die unheimlich packend und motivierend für junge Leute ist. Ne? Und das war was, wo die Jugendlichen mir zurückgemeldet haben, so haben wir Jesus bisher noch nicht gesehen, auch so anziehend, so attraktiv. Das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, das ist jetzt eher im Bereich der Ethik, ne, wenn es um die Frage nach Abtreibung geht. Da glaube ich auch, dass der Religionsunterricht eine unglaublich wichtige Rolle spielt, denn das, was die Jugendlichen über die sozialen Netzwerke mitbekommen, das ist eigentlich nur, dass es ein Recht sei, dass es überhaupt nicht die Perspektive des Kindes mit einbezieht, ne, sondern ausschließlich die Rolle der Mutter, die natürlich auch berücksichtigt werden muss, steht ja außer Frage, aber vor Augen hatten, die auch das ethische Problem, glaube ich, gar nicht mehr sieht. Und da wende ich immer relativ viel Zeit für auch, dehne das dann auch noch weiter aus auf die Frage nach dem Umgang mit Embryonen oder mit Kindern im Mutterleib, die eine Behinderung haben. Und da sind schon, ne, da kann man dann beispielsweise bei Trisomie 21 hervorragende Dokumentationssendungen zeigen. Da merkt man schon, das macht was mit den Jugendlichen. Da hatte ich einen neulich getroffen, der glaubt an nichts, aber der sagt, aber in Sachen Abtreibung, da haben sie mich damals überzeugt, nur die anderen verstehen es alle nicht.
Aber das ist ja dann der Religionsunterricht. Wie viele Möglichkeiten hat denn eine katholische Schule auch in solchen Bereichen auch Position zu beziehen? Es gibt ja Lehrpläne, die schreiben ja auch bestimmte Dinge vor. Wie viel Freiraum hat eine kirchliche Schule in diesem Bereich? Es gibt ja auch noch andere Bereiche, eben zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass eben der Mensch als Mann und Frau geschaffen ist und so. Das sind ja verschiedene Punkte, die von der Kirche, den Kirche überzeugt ist, seit Anfängen immer überzeugt war, die jetzt sehr, sehr stark angefragt werden. Und das schlägt sich natürlich auch in den Lehrplänen, in der Lehrerschaft und so weiter nieder. Wie viele Möglichkeiten hat denn die Kirche überhaupt da noch, diesen solchen Positionen wie zum Beispiel im Lebensschutz treu zu bleiben?
Dass das unheimlich angefragt ist und dass das auch innerhalb eines Kollegiums, auch an einer kirchlichen Schule angefragt ist. Ich denke, das ist so. Das schildern Sie ganz realistisch. Ich glaube, die kirchliche Schule hat die große Chance, dass sie der Raum sein kann, dem es die Freiheit gibt, gewisse Positionen noch zu vertreten. Und das, finde ich, ist gar nicht so wenig.
Also diese Freiheit sehen Sie bis
ja,
jetzt noch
die
gegeben?
Wird, ja, doch, die ist gegeben. Ja, in jedem Falle.
Zukunft ungewiss, wie Schule heute Orientierung geben kann. Wir sprechen hier im Standpunkt mit dem Schulleiter des St. Ursula Gymnasiums in Brühl bei Köln, Florian Leibold. Wir hören jetzt etwas Musik und dann wollen wir noch weiter schauen auf die Kinder, auch auf das, was sie auch an persönlichen Voraussetzungen mitbringen in die Schule und wie sehr das auch wieder Schule prägt. Schule hat begonnen, noch nicht überall in Deutschland, aber schon in einigen Bundesländern. Nach und nach kommen die anderen auch dazu, hier in Nordrhein-Westfalen, wo unser Studio hier auch in der Nähe von Bonn ist. Da sitzen die Schüler schon seit 3 Wochen wieder in der Schule. Florian Leibold ist unser Gast hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir sprechen über die Frage, wie Schule heute Orientierung geben kann. Er ist Schulleiter des St. Ursula Gymnasiums Brühl in der Nähe von Köln. Herr Leibold, wir wollen nochmal auf die Kinder schauen, die zu Ihnen an die Schule kommen, Kinder und Jugendlichen. Es gibt ja so ein allgemeines Klagen und Jammern, dass Schulabgänger heutzutage weniger belastbar sind, recht orientierungslos, die wissen nicht, was sie hinterher machen wollen. Es heißt auch von den Ausbildungsbetrieben, das Anspruchsdenken sei umgekehrt proportional zur Leistungsfähigkeit. Können Sie das bestätigen, dass die Kinder heute mit weniger Voraussetzungen bei Ihnen ankommen, die eine unkomplizierte Schullaufbahn und dann hinterher Berufslaufbahn vorzeichnen?
Die Jugend von heute, die liebt den Luxus, die hat schlechte Manieren, die verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wenn sie arbeiten soll. Das ist ein Zitat, kennen Sie wahrscheinlich von Sokrates. Also das heißt, das Narrativ, dass die jüngere Generation nicht die Erwartungen der Älteren erfüllt, das ist so alt wie die Menschheit oder zumindest wie die Menschheit, die sich schriftlich niederlässt in irgendeiner Form. Ich glaube, Schule ist immer Spiegel der Gesellschaft. Und wenn eine Gesellschaft sich insgesamt nicht darüber im Klaren ist, was denn eigentlich wichtig ist, und das ist, glaube ich, ganz offensichtlich so, dass das in der Gesellschaft der Fall ist, ne? Das liegt daran, dass wir eben massive Umwälzungen haben, dass keiner von uns, auch von uns beiden, sagen kann, was denn jetzt eigentlich mit unseren Kindern in 15 Jahren mal sein wird beruflich. Eine solche Schule, die wird unsicher. Die weiß vielleicht nicht mehr ganz so genau, worauf sie Wert legen muss. In Deutschland kommt mit Sicherheit noch dazu der Schock der PISA-Studie, ne, dieser PISA-Schock, also Ende der 90er, als ich nach Amerika als Austauschschüler gegangen bin, waren wir noch überzeugt davon, dass wir die besten Schulen auf der Welt haben. Dann kam PISA und plötzlich waren wir uns überhaupt nicht mehr so sicher, ob all das, was wir bisher gemacht haben, richtig gewesen ist oder nicht. Dann gibt es noch inhaltliche Faktoren, wie beispielsweise die Rechtschreibreform, die eben auch dazu geführt hat, dass es auch auf Seiten der Lehrerschaft plötzlich eine Unsicherheit in Bereichen gegeben hat, wo man vorher ganz sicher gewesen ist. Und wenn man das alles zusammennimmt und dann halt noch sieht, dass Schule immer unter dem Zukunftsparadox steht, dass sie auf eine Zukunft vorbereiten soll, von der sie nicht weiß, wie sie aussieht, und das ist eben heute noch viel massiver als vielleicht vor 20 Jahren, dann ist es eigentlich klar, dass solche Anfragen kommen müssen. Und ich sehe das. Ich bin bei weitem nicht so pessimistisch, was die junge Generation angeht. Ich glaube, das ist eine sehr engagierte, sehr motivierte Generation, die wir zurzeit an unseren Gymnasien haben, an unseren weiterführenden Schulen haben, die aber, wie gesagt, halt in diesem Gesamtfeld sich bewegen müssen, in dem wir auch alle nicht so genau wissen, wo es hingeht.
Motiviert erleben Sie die wobei?
Die sind motiviert, wenn es um Themen geht, die sie voranbringen möchten in der Schule. Das sind häufig wirklich auch so die klassischen Themen. Also auch bei uns an der Schule, die sind häufig an Nachhaltigkeitsfragen interessiert, bringen sich aber auch da ganz stark für ein. Das ist ein Thema, das treibt so um. Kann man, wie gesagt, mit Sicherheit nochmal gesondert drüber diskutieren. Aber dafür investieren die Zeit. Ich habe so eine Gruppe von Schülerinnen, die regelmäßig kommt, wieder irgendwelche Plakate zeigt, die sie sich erarbeitet haben zum Thema Mülltrennung und habe eine Reihe von Jungs, die immer sich wieder dafür aussprechen, dass es doch weniger Fleisch in der Mensa gibt. Wie gesagt, da werden jetzt wahrscheinlich einige der Hörerinnen und Hörer die Augen verdrehen. Aber motiviert, engagiert sind sie.
Das heißt, motiviert, engagiert dann halt in ihren Themen, in den Themen, die ihnen so unter den Nägeln brennen.
Aber mit Sicherheit auch schulisch, ne? Also wenn ich mal gucke, ich habe bei weitem nicht so viel gelernt in der Oberstufe, wie ich den Eindruck habe, dass doch ein Großteil der Schülerinnen und Schüler heute lernt. Und zwar machen sie das, weil sie ja das Gefühl haben, sie brauchen einen guten Abschluss, ne? Auch da ist ja das Thema Noteninflation, ne? Was ja auch dann wieder Auswirkungen hat, dass gewisse Abschlussnoten entwertet werden. Aber es ändert nichts daran, dass sie auch für die Schule viel und intensiv arbeiten. Die haben auch viel längere Schultage, als wir die früher hatten. Also ich hatte nie so lange Unterricht wie meine Tochter, die jetzt in diesem Schuljahr Abitur macht.
Was auch viele Eltern so umgetrieben hat, ist, dass man das Gefühl hat, dass so durch diese Verunsicherung, vielleicht diese PISA-Schock-Verunsicherung, alle möglichen, man hat den Eindruck, so pädagogische Abenteuer auch über die Kinder liefen. Ja, ich denke nur an dieses Aufgeben des Frontalunterrichts in Arbeit in vielen Gruppen in der Grundschule oder auch eben das Schreiben nach Hören und so weiter. Dann gab es dann irgendwie auf der einen Seite, dann hat man die Schulzeit im Hauruck-Verfahren verkürzt. Jetzt wurde sie an den meisten meisten Schulen wieder verlängert. Also einmal hin und her innerhalb kürzester Zeit, was die Länge des Abiturs, also der Schuljahre bis zum Abitur angeht und so weiter. Also es hat mal jemand gesagt, also jede Hautcreme wird hundertfach getestet an allen möglichen Versuchstieren und so weiter. Die einzigen, die praktisch ungetestet, das sind die Pädagogen, da laufen die Experimente ungetestet über ganze Generationen drüber.
Ja gut, also den letzten Satz würde ich jetzt so, glaube ich, nicht unterschreiben. Es ist ja immer schwierig, wenn man Neuerungen in Schule einführen möchte, kann man ja nicht im Labor testen vorher. Das geht ja einfach nicht. Ich denke, wie gesagt, also all das, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja auch völlig richtig. Da könnte man auch noch eine ganze Reihe von weiteren Beispielen bringen. Das ist ein Zeichen dafür, nochmal Schule, Spiegelbild der Gesellschaft, dass eine Gesellschaft einfach sehr unsicher ist. Was möchten wir denn eigentlich erreichen oder was sind denn so unsere Ziele oder was ist das, was wir vielleicht in 10 Jahren brauchen? Und das spiegelt sich darin wider, dass man halt in der Schule dann eine Sau nach der anderen durchs Dorf jagt und ja, das macht das mit Sicherheit nicht einfacher für die Kinder und für die Lehrerinnen und Lehrer auch nicht.
Wie ist das auch da? Haben da kirchliche Schulen zum Beispiel die Möglichkeit, auch manche Dinge einfach erstmal noch so ein bisschen runterzufahren und zu sagen, wir müssen nicht jede Sau mittreiben?
Also sie sind in der Tat in einem hohen Maße freier in der Umsetzung gewisser Reformschritte. Also was jetzt zum Beispiel die Umstellung von G8 auf G9 auf G, also die wir jetzt ja gerade in uns hatten, angeht, in solchen Fragen oder bei der Einführung des Informatikunterrichts in Klasse 5 oder 6, da sind wir gebunden an die Lehrpläne, die das Land uns vorgibt. Aber wir können durchaus vor Ort Akzente setzen und sind da in einem höheren Maße frei, als das die staatlichen Schulen sind.
Noch ein Thema, das viele Schulen und auch Eltern beschäftigt, ist das Thema Medien. Also ich kann jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe Kinder an 2 verschiedenen Schulen. Die eine ist sehr medienaffin. Da haben die Kinder dann ab einer bestimmten Klasse dann ihr iPad. Und zu meiner großen Überraschung, als ich das gesehen habe, das ist auch überhaupt nicht gesichert, kann auch nicht gesichert werden, richtig. Es steht auch ausdrücklich im Vertrag drin, dass das iPad auch gerne für Privates genutzt werden darf und zwar nicht nur für die Schule und so. Die andere Schule wiederum, beides kirchlich Schulen, bremst sehr den ganzen Medienhype aus und nutzt den zwar, aber eben sehr, sehr, sehr viel gedämpfter. Also da sind Handys und so weiter, alle Nutzung in der Schule komplett verboten. Wie sehen Sie da einen Weg, den Schule gehen kann, auf der einen Seite das vernünftig, die Möglichkeiten zu nutzen, aber ohne auch auf diesen Hype irgendwo, den ja auch Digitalisierung alles, also Digitalisierung muss her. Man hat ja manchmal fast das Gefühl, dass das fast schon ein bisschen planlos ist. Hauptsache Digitalisierung, aber wofür, genau wie und in welchen Grenzen, ist ja dabei nicht immer klar.
Ja, aber auch da wieder zwei Dinge zu dem, was wir vorher bereits gesagt hatten. Die Gesellschaft als Ganze ist da ja ähnlich planlos, ne? Also gibt es jetzt bestimmt auch andere, die das gut verstanden haben, aber ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, wo jetzt der Vorteil des elektronischen Rezepts, das ja bald kommen soll, oder der elektronischen Krankschreibung liegen soll. Ich würde immer sagen, das schränkt mich womöglich viel mehr ein, meiner Freiheit, ein Rezept, ein Medikament, das mir verschrieben worden ist, dann doch nicht zu nehmen. Oder es mir dann halt doch nicht in der Apotheke abzuholen, weil dann, ne, aber das heißt, wir haben gesamtgesellschaftlich ähnliche Fragestellungen. Wir haben da eben diese große Freiheit, die Sie auch an den beiden Schulen Ihrer Kinder beschrieben haben, ne, dass eben eine Schule wirklich gucken kann, also auch mit dem Kollegium, das wir haben, was passt dazu? Denn das muss natürlich, also wenn ich früh digitalisiere, muss ich es erst recht gut machen. Dann brauche ich aber auch Leute, die dahinterstehen, ne, und das dahinterstehen, das gut zu machen. Wenn ich sage, ich warte da ein bisschen von ab, muss das auch wiederum zu meinem Kollegium und auch zu den Eltern und den Schülerinnen und Schülern meiner Schule passen. Wie ich das sehe, ich persönlich hatte bei meinen jüngsten Kindern, meinen Jungs, der erste ist jetzt gerade in die Grundschule gekommen, da hatte ich bis vor 2 Jahren noch gehofft, dass man, wenn die dann soweit sind, dass sie in die Schule kommen, dann gesamtgesellschaftlich da ist, dass man sagt, man gibt einem Kind unter 14, 15, 16 kein Smartphone in die Hand, genauso wie man mir auch kein Bier gibt oder keine Zigarette. Jetzt habe ich bei der ersten Pflegschaftssitzung erfahren, dass es da auch schon eine Reihe von Kindern mit Smartwatches und mit Handys in den Schulen gibt. Die Schule ist trotzdem auch da wieder nur Spiegel der Gesellschaft. Wir haben halt in den Klassen Kinder von Eltern sitzen, die sehr viel Wert darauf legen, dass die Kinder ganz früh digital unterwegs sind. Wir haben Kinder von Eltern da sitzen, bei denen die Eltern sagen, wir wollen es eigentlich nicht. Wir wollen, dass das sehr, sehr spät passiert. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass man in jedem Falle digital arbeiten muss in der Schule. Das ne, funktioniert, also die muss ja, wie gesagt, auf eine spätere Zukunft vorbereiten, von der wir nicht wissen, wie sie sein wird, aber von der wir schon wissen, sie wird wahrscheinlich digital leer sein als die Gegenwart, die wir momentan haben. Und auf der anderen Seite muss Schule auch ganz stark dazu beitragen, dass ich wenigstens die Mittel in der Hand habe, Medienkonsum zu steuern. Und das ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll.
Gerade bei Kindern.
Ganz genau. Und deswegen würde ich da persönlich, aber wie gesagt, meine persönliche Meinung, immer für einen möglichst späten Einsatz von solchen Medien im Unterricht plädieren.
Jetzt kommen die Kinder, aber Sie haben es ja schon geschildert. Ich habe das auch selber bei unseren Kindern erlebt. Bei der letzte, der jüngste, da hatten es dann alle schon in der Grundschule, die allermeisten einfach ein Handy dann irgendwann mal, also ein Smartphone. Die kommen jetzt natürlich auch bei Ihnen an der Schule an, auch mit all dem, was die da sehen. Auch verändert das auch die Schülerschaft, dieser frühe Konsum von Medien in eine Hülle
und Fülle? Also wenn ich ganz ehrlich sein möchte, ich kann jetzt nicht sagen, dass, ne, also in meiner ersten Klasse, die ich als Klassenleiter in der 5. Klasse hatte, da hatten vielleicht 2, 3 Kinder ein Smartphone und mittlerweile, wie Sie es gerade schon gesagt haben, haben es fast alle. Wir haben halt an der Schule ein Handyverbot, wie die allermeisten Schulen, mittlerweile übrigens auch die allermeisten staatlichen Schulen. Ne? Das waren anfangs die kirchlichen, die staatlichen sind aber mittlerweile genauso streng, setzen das in der Regel genauso streng um. Und dieses Handyverbot führt dann dazu, dass wir halt im Schulgelände, natürlich nutzen sie die auch, aber keine Handys sehen, ne? Und keine Handys im Alltag haben, dass die Kinder weniger aufmerksam wären, dass sie unkonzentrierter wären, das kann ich so nicht bestätigen.
Mhm. Gucken wir nochmal auf das, was sonst noch so Einflüsse sind, die auf die Kinder einprasseln. Es gab ja in den letzten Jahren eine geradezu Aneinanderreihung von Krisen. Wir hatten eine Corona-Krise, dann ein Krieg in unmittelbarer Nähe zu unserem Land. Dann gibt es das große Wort der Klimakrise. Was macht diese Aneinanderreihung von Krisen mit den Kindern, mit der Jugend?
Ja, das führt halt dazu, dass es unheimlich schwierig wird für einen jungen Menschen, ein positives Zukunftsbild zu entwerfen. Also die Zukunft wird ja gerade mit Blick auf das Klima in düstersten Farben gemalt. Es scheint kaum Auswege zu geben aus dieser unglaublichen Krise, die auch medial omnipräsent ist. Und ich glaube, was wir auch da wieder, es ist nochmal, wieder auch Spiegelbild der Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich haben wir es einen Rückzug. Ein Rückzug ins Private, in kleinere Gruppen. Dadurch haben wir ja auch diese immer stärker werdenden Blasen, die voneinander getrennt existieren in der Gesellschaft. Und als kirchliche Schule ist es eben ganz wichtig, also wenn es um christliche Werte geht, das sind ja die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe, also die Tugend der Hoffnung ganz besonders zu betonen. Die Tugend der Hoffnung, des Zutrauens, der Zuversicht und das auch glaubwürdig zu vermitteln. Das kommt aber natürlich dann an seine Grenzen, wenn eben die Lehrerschaft genauso in diesen Zukunftsängsten gefangen ist, wie das die Schülerinnen und Schüler auch sind. Und wie sollte sie es nicht sein? Sie lebt ja in derselben Gesellschaft wie die Jugendleute.
Das heißt, die Herausforderung immer wieder auch da, sich wieder zurückzubesinnen, kann das helfen, dann auch zum Beispiel so etwas, was eine kirchliche Schule ja auch anbieten kann, zum Beispiel so wie Einkehrtage auch für die Lehrerschaft zu machen oder irgendwie irgendwelche Möglichkeiten, eben auch die christlichen Werte immer wieder auch zum Beispiel in der Lehrerschaft wieder anzudocken da?
Ja, das ist, glaube ich, ganz zentral. Also ich glaube, dass es ganz zentral ist, dass es eben spirituelle Angebote für die Lehrerschaft gibt. Und die müssen natürlich gut sein, die müssen qualitativ hochwertig sein und die müssen eben auch die richtige Zielperspektive haben. Aber eigentlich gibt uns da die Tradition genug in die Hand, ne? Ob das jetzt über die Schrift ist oder über das Liedgut beispielsweise, ne? Über die Liturgie, da haben wir eigentlich genug, um diese christliche Zuversicht, die ja in der Gesellschaft heute häufig zu fehlen scheint, dann auch wirklich zu erfahren und dann eben auch weitergeben zu können.
Wir sprechen im Standpunkt bei Radio Horeb über die Orientierung, die Schule heute geben kann, mit Fragezeichen dahinter, kann eine auch katholische Schule heute noch Orientierung geben den Kindern, die in die Schule kommen, aber auch durch sie ein wenig der Gesellschaft etwas mitgeben an Orientierung. Mein Gast ist der Schulleiter des St. Ursula Gymnasiums in Brühl, Florian Leibold. Herr Leibold, erwarten denn die Eltern, die ihre Kinder an einer kirchlichen Schule anmelden, überhaupt, dass die Kinder da Orientierung bekommen, oder ist das überhaupt gar kein Anspruch?
Doch, ich denke schon. Ne? Das ist zwar etwas diffus, also wie auch das Reden von christlichen Werten immer etwas diffus ist, aber die wünschen sich, denke ich, schon eine wertebasierte Erziehung. Und das ist ja etwas, was Orientierung gibt. Das ist, glaube ich, schon auch wieder dem geschuldet, dass wir eben da gesamtgesellschaftlich nicht mehr so richtig wissen, was denn da so eine Planke wäre, was solche orientierunggebenden Werte sein könnten. Und das ist schon etwas, was Eltern von Schule grundsätzlich erwarten und bei christlicher Schule aber dann nochmal besonders, denke ich, erwarten.
Und wie ist das in der Lehrerschaft, also auch bei der Ausbildung für den Lehrerberuf? Ist das irgendwie mit Teil auch der Ausbildung, dass man irgendwie Orientierung geben sollte, will an der Schule, oder ist da vor allem also wirklich nur das Fach dann im Blick, dass es dann bei Mathe um Mathe geht? Und gut, es gibt ja auch Fächer, da ist die Orientierung ja sozusagen Teil des Fachs irgendwo, nicht? Es gibt ja Sozialwissenschaften, Biologie oder so, in manchen Punkten denke, da ist das ja irgendwie, ist irgendeine Orientierung ja dann mit drin.
Also alle, die Lehrer werden wollen, müssen sich ja mit pädagogischen Fragen in ihrem Studium beschäftigen. Und die Pädagogik ist ja die Frage nach der Bildsamkeit des Menschen, und Bildung ist ja immer mehr als nur bloße Fachkompetenz. Das heißt, so gesehen wird schon jeder, der Lehrer wird, mit der Frage konfrontiert, woraufhin mache ich das Ganze eigentlich? Ne? Und auch im Referendariat werden diese Grundfragen von Erziehung, von Bildung thematisiert, also in dem Vorbereitungsdienst, der mittlerweile nur noch anderthalb Jahre dauert, so dass das schon eine Rolle spielt. Da geht es dann, was ja auch völlig legitim ist, staatlicherseits besonders natürlich darum, dass Demokratieerziehung erfolgt in der Schule, dass eben die Werte, die der Staat für relevant erachtet, dann auch in Schule sich widerspiegeln, ob das dann Pluralität ist, ob das Inklusivität ist, Diversität ist. Und das spielt dann während des Studiums auch und auch während der Lehrerausbildung eine große Rolle.
Richtung, Orientierung zeigt sich ja auch in dem, was die Lerninhalte sind. Also im Deutschunterricht macht es einen Unterschied, ob ich irgendwelche Literatur lese, die sich jetzt rauf und runter lese, die sich kritisch mit dem Dritten Reich auseinandersetzt, oder ob man Goethes Faust liest oder was auch immer. Wie sehen Sie da? Ist da ein Wandel in den letzten Jahrzehnten gekommen, dass man auch alleine schon, den man schon alleine an dem Lehrplänen, am Lehrmaterial erkennt?
Ja, aber auch das gab es natürlich immer schon, denn das Curriculum wandelt sich ja. Ein Humboldt hat für das humanistische Gymnasium einen sehr hohen Anteil an Latein- und Griechischunterricht eingefordert. Ich glaube, mehr als die Hälfte des Stundenvolumens. Davon war ja auch dann schon im 20. Jahrhundert nicht mehr die Rede in der Form. Und was die Inhalte angeht, ist es so, dass man einen ganz starken Wechsel hatte von einer Inhaltsorientierung hin zu einer sogenannten Kompetenzorientierung. Das heißt, man hat gesagt, die Schüler sollen keine Inhalte mehr lernen, sondern sie sollen Kompetenzen erwerben. Die Kompetenzen sind aber natürlich nicht losgelöst von Inhalten, nur sind die Lehrpläne Kompetenz und nicht mehr primär inhaltsorientiert. Da passieren dann immer wieder Sachen, eher konservative Menschen wie mich aus der Fassung bringen, dass zum Beispiel ein Shakespeare dann demnächst im Abitur, im Leistungskurs im Fach Englisch nicht mehr gelesen werden muss, in Nordrhein-Westfalen. Also daran kann man das natürlich erkennen. Man kann es auch im Fach Deutsch, auch da wandelt sich der Kanon selbstverständlich, aber auch da werden weiterhin Klassiker gelesen, und auch in Zukunft wird man in Englisch Shakespeare lesen können und lesen dürfen. Man kann es also auch positiv formulieren.
Also es wird einem da nicht verboten, es ist dann noch nicht mehr verpflichtend.
Ja, ganz genau.
Wie kann Schule heute Orientierung geben, speziell auch durch christliche Werte? Darüber sprechen wir hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Und das ist ein Thema, Schule ist ein Thema, da kann fast jeder mitsprechen, weil er selber entweder auf der Schule war, vielleicht Kinder hat, die auf der Schule sind. Wir freuen uns, wenn Sie mitreden bei diesem Thema, eben Schule und Orientierung. Unser Gast ist der Schulleiter Florian Leibold aus Brühl in der Nähe von Köln. Und Sie können gerne anrufen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit Ihren Anrufen dieses Gespräch noch lebendiger machen, noch bereichern. Herzlich willkommen unter der Nummer 089 517 008 008. Und das geht um das Thema Schule und wie Schule heute in einer komplexen und schnellen Gesellschaft Orientierung geben kann. Die Standpunktsendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gabi Fröhlich und wir sprechen mit dem Schulleiter aus Brühl bei Köln, Florian Leibold, über das Thema, wie Schule heute Orientierung geben kann. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zur Sendung führt. Und ich begrüße ganz herzlich aus Köln Pfarrer Helverath. Schön, dass Sie anrufen. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Hier ist der Pfarrer Hoverath aus Köln.
Hoverath,
grüß Sie. Ich war selber einmal Schulseelsorger in Hersel, das liegt zwischen Köln und Bonn am Rhein. Und Schülerin sagte mir später, die eine Woche Tage religiöse Orientierung, die haben wir in der 10. Klasse gemacht und in der 12. Klasse. Das wäre die wichtigste Woche der ganzen Schulzeit gewesen. Das sind also sowas wie Schülerexerzitien. Mhm. Und als ich dann versetzt wurde, dann wurde die Woche von Montag bis Freitag war das, wurde dann leider gekürzt um einen Tag wegen G8, was ich sehr schade fand. Ich habe dann immer alle Parallelklassen gehabt, also mit natürlich Lehrern, die dabei waren. Die drei Gymnasialklassen oder die zwei Realschulklassen und es war eine sehr, sehr fruchtbare Zeit.
Frau Hoverath, also das heißt, dass Sie auch bestätigen würden, was Herr Leibold sagte, dass das Interesse an so grundlegenden Fragen bei den Kindern, Jugendlichen schon da ist heute?
Ja, die haben im Grunde alle mitgemacht, auch die, die vielleicht erstmal etwas skeptischer waren. Wir waren in einem Haus, wo kein Handyempfang war. Wir mussten so einen Hügel raufgehen und eine Schülerin sagte nachher, ach, und als wir nach Hause kamen, fing der Handystress wieder an. Das heißt, wir konnten gut arbeiten. Ne? Eine andere Sache ist, ich hatte aber auch vom Vorgänger übernommen, die Schülerbeichte. Vor den Ostern, vor den Weihnachtsferien sind ein Drittel der ganzen Schülerinnen sind gekommen. Natürlich haben mir die Pfarrer ringsherum auch geholfen. Und das ist ein Riesensegen.
Das war dann freiwillig, wer beichten gehen konnte, wollte, konnte, aber trotz ein Drittel hat das tatsächlich in Anspruch genommen.
Es war so, dass also ich immer eine Stunde für jede Klasse ausgesucht habe, meistens die Religionsstunden, weil die Religionslehrer da vielleicht offener sind. Und dann konnten die sich entscheiden, ob sie im Unterricht bleiben oder zur Beichte kommen. Mhm. Und da gehörte natürlich auch Mut dazu, dann aus der Klasse rauszugehen und zur Beichte zu kommen.
Und haben Sie die Schüler dann auch eingeführt in das Thema Beichte vorher?
Das sollten die Religionslehrer machen, wo ich selber Religionsunterricht gemacht habe, natürlich auch. Und wenn halt so ein Kind kommt und wenig Ahnung hat, man kann sie ja auch führen. Also man kann ihnen ja helfen, das auszusprechen, was ihnen wichtig ist und einen Tipp geben. Ne? Und die Lossprechung.
Mhm. Ja, danke schön, Pfarrer Hoverath. Vielen Dank, dass Sie Ihre persönlichen Erfahrungen mit Schule und Glaube uns erzählt haben. Alles Gute nach Köln.
Danke.
Ja, Herr Leibold, diese Einkehrtage da in der 10. Klasse kenne ich auch von anderen Schulen. Das ist auch so ein Standard an kirchlichen Schulen, ja?
Genau, die werden sehr unterschiedlich inhaltlich ausgestaltet, aber die gibt's an allen kirchlichen Schulen. Ne? Und das hängt, wie gesagt, ne, also wenn Pfarrer Hoverath das dann selbst angeleitet hat, dann war das natürlich auch sehr inspirierend für die jungen Leute. Und das hängt halt immer sehr stark davon ab, wie erfolgreich das ist, wie viel die oder was die Referenten, diejenigen, die diese Tage dann halt leiten, mitbringen.
Und sowas wie zum Beispiel eine Schülerbeichte zu ermöglichen an der Schule, das ist ja vollkommen aus der Welt von den meisten Schülern. Gibt es sowas bei Ihnen auch? Oder?
Nee, das gibt's bei uns nicht. Wir haben jetzt auch schon seit einigen Jahren keinen Priester mehr bei uns an der Schule. Das gab es aber auch bei dem wirklich hervorragenden, großartigen Vorgänger nicht. Der hat dann halt regelmäßig Beichtzeiten angeboten, aber keine Beichttage. Ich bin mir auch immer nicht, also das, wenn sowas eine Tradition hat und wenn sowas im Unterricht vorbereitet wird, wie der Pfarrer Hoferer das gerade gesagt hat, dann ist das bestimmt segensreich. Insgesamt ist das aber natürlich ein Sakrament, das viel Vorbereitung braucht auch.
Ja. Ja, vielen Dank, Pfarrer Hoferath, für Ihren Anruf nochmal. Alles, alles Gute Ihnen. Und dann hören wir weiter aus Oberhausen Herrn Schenk, den ich heute Abend hier im Standpunkt begrüße. Herzlich willkommen, Herr Schenk.
Schönen guten Abend, Frau Fröhlich. Schönen guten Abend, Herr Leibold. Ich bin Sozialpädagoge, allerdings schon im hohen Alter. Mein Enkel ist 10 und in der Gegend bei Ihnen auf, aber nicht auf einem katholischen Gymnasium. Mir geht es darum, zwei Punkte. Wie gehen Sie mit den Medien um, wenn von Kardinal Bölki fast jede Woche ja eine Attacke in der Zeitung steht oder und so weiter?
Eine Attacke gegen Kardinal Bölki, vermute ich, meinen Sie?
Ja, ja.
Oder von, okay.
Ja, eine Attacke gegen Kardinal Bölki gemacht wird oder geschrieben wird und so weiter.
Die große, die Kirchenpolitik in der Schule,
ja,
meinen Sie?
Das färbt ja irgendwie auch ab auf die Gesamtstruktur im kirchlichen Rahmen, sage ich mal. Und dann als zweitens bin ich also auch nicht dafür, dass die Medien oder das Digitale zu stark in die zu früh in die Schulen Einlass hat. Denn wir haben früher auch Schreibmaschine erst mit 13, 14 Jahren gelernt oder Ähnliches. Und da sind auch hervorragende Leute raus geworden.
Herr Schenk, danke für Ihren Anruf. Die Fragen gebe ich gerne weiter an Herrn Leibold. Herr Leibold, wie ist das mit die Diskussionen über Kirche? Man könnte sagen, eben im Erzbistum Köln, eben der ganze Medienrummel um die ganzen Entwicklungen im Erzbistum. Ja.
Also da kann ich halt auch wieder nur sagen, was ich ja schon mehrfach gesagt hatte, Schule ist immer Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, bei den Kampagnen, die dann halt zum Teil ja gefahren worden sind, ne, oder bei der Berichterstattung, die gefahren worden ist, die verfestigt ja eine öffentliche Meinung und die ist dann an einer kirchlichen Schule auch nicht anders als an einer staatlichen Schule. Sie ist aber vielleicht etwas virulenter oder präsenter, dadurch, dass es eben der Schulträger ja in dem Falle ist. Was da überhaupt nichts bringt, ist, wenn man sagt, hier müsst ihr jetzt aber bitte auf Linie sein und alle dagegen anreden, was die bösen Medien machen. Also das funktioniert auf gar keinen Fall. Dann erzeugt man, denn das sind ja alles bei den Lehrern ausschließlich Widerstände. Das sind ja alles Leute, die sich gerne selbst eine Meinung bilden möchten. Ne? Was ich dann schon mache, ist, dass ich darauf hinweise, dass ich dann eine andere Position zu haben. Und im Unterricht, da mache ich es in der Tat, da thematisiere ich das dann aber auch nicht ständig. Also wenn man da jeden einzelnen Artikel thematisieren würde, würde man ja nichts anderes mehr tun. Das mache ich dann vielleicht einmal exemplarisch an einem Beispiel, um halt aufzuzeigen, dass es auch andere Sichtweisen auf diese Causa gibt, als die, die man für gemeinhin dann halt kommuniziert bekommt.
Aber ansonsten ist das einfach der Dialog, das persönliche Gespräch.
Ja, genau, ganz genau.
Mit den Lehrern, mit uns im Unterricht, eventuell dann mit den Schülern.
Genau, also ich denke, bei mir wissen alle meine Kollegen, dass ich Kardinal Wölki sehr schätze. Und ich weiß aber auch, dass die meisten meiner Kollegen das nicht tun. Und das muss dann halt auch manchmal nebeneinander so stehen bleiben. Ich glaube, da kann man auch nicht immer dann drauf drängen, dass das dann irgendwie harmonisiert wird. Ja, und zu dem zweiten Punkt, ja, ich teile diese Ansicht durchaus, ne, die Herr Schenk da geäußert hat und sehe das genauso, dass es da nicht unbedingt notwendig ist, da zu früh mit anzufangen.
Noch einmal die Hörernummer für unsere Hörerinnen und Hörer gerne zum Thema Schule. Denke ich, haben viele etwas zu sagen. 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie zur Standpunktsendung führt. 089 517 008 008. Die große Frage, wie kann Schule heute Orientierung geben? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht mit Ihren Kindern? Was machen Sie für Erfahrungen? Wie erleben Sie auch zum Beispiel kirchliche Schulen? Rufen Sie gerne an und erzählen Sie uns von Ihren Eindrücken. 089 517 008. 008 ist die Nummer. Ich kann mir vorstellen, dass was Sie eben gesagt haben über eben die Situation im Erzbistum Köln oder den Streit zumindest dort, ich mag das auch nicht immer zu sagen, die Situation, das klingt so, als hätten wir eine ganz spezielle hier. Aber das Gleiche kann man wahrscheinlich sagen auch zu den Themen des Synodalen Weges, wahrscheinlich nicht. Es gibt unterschiedliche Meinungen in der Lehrerschaft dazu und man weiß davon und man muss lernen, miteinander zu reden und damit klarzukommen, dass der eine so sieht und der andere so.
Anders würde es nicht funktionieren. Also wenn wir das ernst nehmen, was wir als Christen ja glauben, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und die Wahrheit uns frei macht, dann können wir nicht anders als die Freiheit des Nächsten achten, auch wenn sie dann halt zu Positionen führt, die wir persönlich nicht teilen. Das geht nicht anders. Also es geht natürlich nicht, dass man als Schule offiziell Positionen dann bezieht. Ne? Denn das wäre, also Schulen sind ja ganz bewusst politisch neutral, das müssen sie eben auch im kirchenpolitischen Sinne sein. Also auch erzbischöfliche Schulen müssen kirchenpolitisch meines Erachtens neutral bleiben, weil es ja ansonsten eine Vereinnahmung für die eine oder die andere Richtung der Lehrerschaft und der Schülerschaft und der Elternschaft wäre. Das ginge nicht, sondern es kann nur darum gehen, zur Urteilsfindung durch ganz sachliche, nüchterne Informationen beizutragen.
Noch das zweite Thema, das Herr Schenk ansprach mit den die Mediennutzung. Man fragt sich ja auch, wie ist das, können Sie als Lehrer denn sicher sein inzwischen, dass zum Beispiel eine Hausarbeit, ein Referat von einem Schüler komplett selber erstellt wurde? Oder wie machen Sie das bei den, genau, ChatGPT ist ja immer, es wurde auch schon erwähnt, aber auch alleine, wie sicher ist man, dass das nicht nur ein zusammengestückeltes Werk ist, dass man sich zusammengegoogelt hat? Wie gehen Sie damit um?
Also das wusste man ja früher auch nicht, ob das vielleicht der Vater, der Bruder, der Cousin, der Freund geschrieben hat. In der Tat hat ChatGPT die Frage nach den Facharbeiten, die in der Schule geschrieben werden, sehr, sehr deutlich gestellt, genauso wie die Frage nach Hausarbeiten, Universitäten. Es ist in der Tat so, dass wir das momentan halt aufrecht erhalten, dass es so etwas gibt, weil es eben vom Land nach wie vor vorgegeben ist. Aber es gibt dann natürlich die Diskussion, wie sinnvoll das noch ist, weil eben die Überprüfbarkeit der Eigenständigkeit unbedingt gegeben ist. Man kann aber schon die Schülerinnen und Schüler dann bitten, Dinge zu erklären, nochmal mit eigenen Worten zu erklären, die sie geschrieben haben. Und darüber kommt man dann auch durchaus dahin, dass man erkennt, ob Leute was selbstständig gemacht haben oder nicht. Und wir haben da auch in Zeiten von ChatGPT Leute eines Plagiats überführt bereits. Das geht also auch noch, aber es erschwert in der Tat dieses Prüfungsformat massiv.
Also böse Stimmen, die ich aus Lehrerschaft gehört habe, die haben schon gesagt, es ist ganz einfach, das zu erkennen. Wenn etwas komplett fehlerfrei ist, dann war es ChatGPT.
Ja, das mag eine Möglichkeit sein. Ich habe auch eine Kollegin, die hat einfach mal Teile davon von einer Facharbeit eingetippt und hat dann gefragt, hast du das geschrieben? Die künstliche Intelligenz. Und dann kam als Antwort, ja, ich habe das verfasst. Wie justiziabel das dann ist, weiß ich auch nicht. Aber man merkt als Lehrer natürlich schon, sind da Brüche drin, und man berät ja auch den Entstehungsprozess einer solchen Arbeit. Und dann merkt man eben auch, ist da ein Prozess gewesen? Ist das ein eigenständiger Prozess oder eben nicht?
Das Thema ist Schule und wie sie heute Orientierung geben kann. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung und Frau Deimling ruft uns an aus dem Raum Neckar. Herzlich willkommen. Guten Abend, Frau Deimling.
Ja, guten Abend. Vielen Dank für die gute Sendung. Ich habe Sie nicht ganz von Anfang an mitgehört. Vielleicht ist da schon drauf eingegangen worden, auf was ich jetzt abziele oder fragen möchte. Aus meiner eigenen Erfahrung in der Schule weiß ich, dass mich persönlich der Religionsunterricht leider nicht so erreicht hat. Glücklicherweise war ich in der Gemeinde, die Gemeinde und auch der Priester und die Kapläne das also ganz wunderbar gemacht haben, sodass ich da einen ganz schönen Zugang zu Gott finden durfte. Und im Nachhinein denke ich darüber nach, dass es damals bei uns so war, dass im Religionsunterricht die persönliche Beziehung zu Gott eigentlich keine Rolle gespielt hat. Also, dass man ja angehalten wurde oder angeboten wurde, dass man darüber spricht, auch über das persönliche Gebet und die Erfahrungen, und gab es eine Gebetserhörung und ja, diese, dass selbst nicht nur glaubt oder sich entscheidet zu glauben oder nicht, sondern dass man die Gelegenheit bekommt, das wirklich, ich sag mal, auszuprobieren oder ja, selbst Erfahrungen zu sammeln, weil das natürlich ist, was, was dann weitergeführt werden kann von diesen Menschen im Leben. Natürlich kann man es vernachlässigen auch, das weiß jeder von uns, dass das immer passieren kann. Aber wenn man mal die Erfahrung gemacht hat, dass man gehört wird, dass eine Reaktion kommt, die man einfach nicht mehr mit Zufall erklären kann und dass da jemand ist, der einen hört und der einem hilft. So. Also ist es möglich, an einer katholischen Schule das zu machen? Wie ist da der Religionsunterricht gestaltet? Ist das da eher möglich oder wie sehen Sie das? Wie machen Sie das oder können Sie dazu was sagen?
Ja, Herr Leibold ist ja selber Religionslehrer, genau. Mhm.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich bin hundertprozentig bei Ihnen, dass diese Erfahrung ganz zentral ist für einen gelebten, für einen gelungenen Glauben. Ich denke aber in der Tat, dass der Religionsunterricht selbst eher nicht der Ort dafür ist. Das hängt schon mit den Rahmenbedingungen an. Also das sind ja Dinge, die das Forum Internum berühren, die zutiefst persönlich sind. Und das kann ich nicht von Jugendlichen einfordern, dass sie so etwas ausprobieren oder artikulieren, wenn dann 20 andere Jugendliche mit im Raum sind. Das würde dann eigentlich nur dazu führen, dass sie dazukommen und vielleicht das sagen, wovon sie denken, was der Lehrer gerade hören möchte. Was natürlich passieren kann und auch sollte, ist, dass der Lehrer selbst solche Erfahrungen den Schülern mitteilt. Mhm. Aber immer vor dem Hintergrund der Freiheit, also was sie damit machen, das obliegt ihnen. Und ich denke in der Tat, dass, was der Pfarrer Hoverath ja gerade angesprochen hatte, diese Besinnungstage in der Schule, ne, so Exerzitientage religiöse Orientierung, dass das eher der Rahmen ist, in dem solche Erfahrungen ermöglicht werden können, aber immer nur in Freiheit. Weil das, also für diejenigen, die das nicht möchten, da glaube ich, wären das ganz komische Situationen, wenn man das dann einfordern würde von denen. Das wäre nicht gut. Das wäre übergriffig, glaube ich.
Ja, also da, also das natürlich ist Freiheit Voraussetzung, klar. Wenn aber solche jetzt Tage an der Schule gar nicht angeboten werden, wie bei mir zum Beispiel an einer staatlichen Schule, dann war es für mich jetzt persönlich so, dass dieser reinen Vermittlung von Wissen oder ja, was so in der Bibel inhaltlich ist und so weiter, und dass mich das eher dazu gebracht hat, es abzulehnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass ich dann da war, also ist natürlich richtig, wenn ich kann nicht persönlich arbeiten, wenn so viele Schüler da sind, vor allem auch Schüler, die das nicht möchten. Und aber ich stelle es mir wirklich schwierig vor, Menschen für Gott zu begeistern, ohne diese persönliche Gottesbeziehung irgendwie anzusprechen. Und ist da vielleicht der Religionsunterricht an sich in einem Dilemma?
Ja, das ist er. Also denn, oder was heißt hier in einem Dilemma? Also das kann er meines Erachtens wirklich nicht leisten. Ne? Das, das ist die Aufgabe eines jeden Christen, einer jeden Christin, Christus zu den anderen zu tragen. Also ich hatte das weiter vorne im Gespräch gesagt, der Glaube kommt von Hören. Das heißt, ich muss es, das heißt, ich muss Zeugnis geben, ich muss persönliches Zeugnis geben. Und der Religionsunterricht ist eben keine Volksmission. Also das ist, das entspricht nicht seinem Anspruch, sondern das ist ja auch eine Sache, die gibt es in vielen anderen Ländern nicht. Ist auch die Frage, ob es den hier immer geben wird. Kann man durchaus geteilter Meinung zu sein, das weiß ich nicht. Aber das, so wie der Religionsunterricht in Deutschland verankert ist, bietet er dafür eigentlich keinen Raum.
Ja. Wie ist das denn noch als, was manche ja auch machen, ist, dass dann Außenstehende dann eingeladen werden, die vielleicht irgendwie eine ganz besondere Geschichte haben, die ja, ich habe das gehört von einem, der irgendwie ein Schwerverbrecher war und der sich dann eben dann einen neuen Weg mit dem lieben Gott angefangen hat und das dann den Schülern einfach mal erzählt hat. Und die sagen, also da, wo sowas gemacht wird, wird immer gesagt, dass die Schüler da sehr, sehr aufmerksam zuhören oder dass man mal Ordensleute einlädt, die ihr, also dass das im Grunde über die Zeugen passiert. Ist das ein möglicher Weg?
Auf jeden Fall. Das sind Sachen, die es auch bei uns an der Schule gibt, die es auch an anderen kirchlichen und auch staatlichen Schulen gibt. Und wie gesagt, noch dazu ergänzend eben das Zeugnis der Lehrkraft. Ne? Also ich glaube wirklich, dass der Religionslehrer derjenige ist, also der soll das auch, der soll qua Amt Zeugnis geben, aber er darf eben nicht einfordern, dass die Schülerinnen und Schüler das dann sozusagen zurückgeben. Das wäre, wie gesagt, das wäre eine schiefe Situation, auch eine schiefe Kommunikationsebene. Aber dass man solche Menschen in die Schule einlädt, da haben, wie gesagt, kirchliche Schulen mit Sicherheit noch mehr die Möglichkeit, als staatliche Schulen das haben, das ist mit Sicherheit eine großartige Chance, um dann halt einen Samen zu setzen, ne, bei den jungen Leuten.
Ja, vielen Dank, Frau Deimling, für Ihren Anruf.
Vielen Dank auch. Danke.
Alles Gute Ihnen.
Ja.
Wiederhören. Herr Löffelmann ist der nächste Hörer, der anruft, und zwar aus dem Schwarzwald. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Löffelmann.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Günther Löffelmann. Ich konnte auch leider noch nicht ganz die Sendung verfolgen von Anfang an, aber dennoch, das, was ich bisher gehört habe, fand ich sehr gut. Ich habe drei Punkte. Der erste Punkt, es geht mir darum, dass ich so in den letzten, auch jetzt seit meiner Schulzeit, und ich bin jetzt Großvater, auch immer wieder feststelle, dass sich seit 50 Jahren fast nichts geändert hat. Und zwar werden immer mehr, noch mehr Lerninhalte vermittelt, anstatt das Lernvermögen. Was eigentlich für die Zukunft viel wichtiger ist, das Lernvermögen, das heißt durch die veränderte Umwelt, das, was sich auch in der Technik ändert, als auch in der Gesellschaft ändert. Man muss letztendlich immer lernen können und nicht nur Lerninhalte. Das setzt sich von der Schule bis in die Universitäten fest. Ich habe in größeren Unternehmen früher gearbeitet und wenn wir Leute eingestellt haben, auch von der Hochschule oder von der Universität, wir hatten nicht nach den Noten geschaut, weil die waren dann immer mit Einsen, bis häufig mit Einsen. Und wenn man dann nachgefragt hat, was sie denn da gelernt haben, dann wussten sie das nicht mehr. Also sie haben auswendig gelernt. Also das ist das, was mir besonders fehlt, das Thema Lerninhalte. Viel mehr.
Vielleicht können wir da Punkt für Punkt auf die Sachen eingehen. Dann vielleicht kann Herr Leibold schon zu dem Thema etwas sagen. Dann heben Sie sich die anderen rauf. Sie bleiben dran, dann machen wir das nach und nach.
Okay. Ja, vielen Dank für diese Frage. Es ist halt so, dass dieses Lernvermögen natürlich immer nur an konkreten Inhalten geübt werden kann. Also ich kann ja nicht lernen, abstrakt lernen, sondern ich muss ja lernen, immer an irgendeiner Sache lernen. Und da glaube ich, haben Sie recht mit Ihrer Beobachtung, dass die Inhalte immer mehr geworden sind. Das kann man, glaube ich, für alle Schulformen sagen. Das sieht man alleine am Fächerkanon. Das ändert aber nichts daran, dass dieses Lernvermögen sich immer auch nun an diesen Inhalten bilden kann. Insgesamt gab es, wie gesagt, schon einen Wechsel hin zu einer Kompetenzorientierung an den Schulen, weg von einer Inhaltsorientierung. Das sind aber natürlich auch sehr langsame Prozesse, ne, die sich da vollziehen. Und dass es manchmal besser wäre, weniger Inhalte zu haben, aber dafür gründlicher die anderen zu lernen und auch das Wie des Lernens zu betrachten, da würde ich Ihnen zustimmen, ja.
Kann ich da vielleicht auch einfügen, dass ich Bekannte habe in Frankreich, die haben eine Privatschule, es geht in Frankreich ja nochmal anders als hier, eine Privatschule dann selber gegründet und die haben sich wirklich also auf die ganz, ganz alten klassischen Methodiken wieder besonnen, also morgens Diktat für die Kleinen, ganz viel Diktat, Gedichte auswendig lernen, vormittags nur Deutsch und Mathe und dann haben die Kinder in Frankreich ja Mittagspause, kommen dann wieder, nachmittags die Nebenfächer und das boomt regelrecht. Also die können gar nicht so viele Kinder aufnehmen, wie die auf diese Schule wollen. Ist das so etwas, dass man dann sagt, okay, man merkt doch nicht alles, was wir jetzt in der Pädagogik neu gemacht haben, ist unbedingt hilfreich gewesen?
Ja, also ich glaube in der Tat, dass so eine sehr klare Strukturierung, wie Sie die jetzt gerade beschrieben haben, gerade für Grundschulkinder eine sehr hilfreiche Art des Lernens ist. Ne? Und gerade in den Grundschulen hat sich eben auch das, was da vermittelt wird, auch in den Kernfächern deutlich ausgebreitet. Es liegt aber nochmal, es liegt meines Erachtens eben daran, dass wir gesamtgesellschaftlich eben nicht so hundertprozentig mehr sagen können, was ist denn jetzt eigentlich wichtig und was nicht. Ne? Also die Kanon-Debatten gibt es seit den 70ern, den 60ern, aber in den 90ern wurden die virulent und das setzt sich jetzt eben in Bildung durch und da ist mit Sicherheit noch einiges an Nachdenken wichtig und hilfreich, ja.
Ja, vielleicht nochmal. Es geht natürlich, Lernvermögen geht natürlich nicht ohne Lerninhalte. Ich habe jetzt nicht damit gemeint, dass man keine Lerninhalte mehr lehren muss. Aber dass man von einem Thema ins nächste springt, dann wird jetzt einmal in der Mathematik werden dann einzelne Punkte durchgeführt, bis letztendlich zur Differentialgleichung und. Und kaum hat man das eine gerade aufgenommen wird, das kommt das nächste dann anhand oder und dann an den einzelnen Themen dann zu arbeiten und das Lernvermögen. Wie kann ich denn andere Lösungen erarbeiten? Also Lerninhalte sind wichtig zu einem gewissen Grad, aber dann an den Lerninhalten dann zu üben, wie kann ich ein Lernvermögen, wenn ich etwas ändere an dem Lerninhalt, wie kann ich das dann übertragen auf eine andere Anwendung? Das wäre
Ja.
eigentlich so das Thema, was mich eigentlich sehr stark beschäftigt, ist das Thema Lernvermögen. Und das wird auch in der Universität nicht mehr mitgeteilt. Und das ist das Schlimme. Das ist
Herr
das, das
Löffelmann,
wo
da
ich
würden
jetzt
Ihnen, glaube
grenze.
ich,
Ja.
Herr Löffelmann, da würden Ihnen, glaube ich, aber alle Pädagogen zustimmen, ne? Also das ist
Aber.
richtig, was Sie sagen, und dass das in der Umsetzung hapert, da haben Sie mit Sicherheit auch recht.
Aber sie sagt aber
Löffelmann,
auch, das
ja.
bedarf Zeit. Aber die Frage, wie viel Zeit können wir uns noch nehmen und geben, letztlich im Rahmen der sehr, sehr sich schnell verändernden Umwelt und der Technologie. Das ist das eine. Das zweite Thema ist Religionsunterricht. Benotung, ein Zeugnis, Sie sagten selbst, ein Zeugnis abgeben. Und die Kinder bekommen eine Note für den Religionsunterricht, für den Glauben. Ich bekomme eine 3 und scheine dann nicht so gut zu glauben. Ist das notwendig, dass ich für einen Religionsunterricht eine Note bekomme? Das ärgert mich auch jetzt bei meinen Enkelkindern so sehr, dass ich das nicht gut finde. Ein
Ja,
Zeugnis,
der Herr Leibold holt
sozusagen.
schon tief Luft, Herr Löffelmann. Vielleicht hören
Naja,
wir mal ganz kurz, was er
aber
dazu sagt.
da muss man vielleicht gerade noch
Genau.
den Atem anhalten. Und Sie sagten auch vorhin, Herr Leibold, selbst ein gelungener Glaube. Was ist ein gelungener Glaube? Und dann ist es auch für mich viel mehr wert, wenn ich einem jungen Menschen etwas vermitteln kann, dass Jesus die Liebe an für sich ist. Und als wenn ich es, das weiß heute mein Sohn, und der ist auch schon erwachsen und hat Kinder, das werde ich nie vergessen, da kam er nach Hause im Religionsunterricht und hat über den strengen Gott berichtet. Und da habe ich gesagt, vergiss das, das ist völliger Unsinn. Das ist das, was mich, und dann hat er gesagt, na, das sehe ich nicht so, und hat eine schlechte Note bekommen. Das ist so stark verankert und hängen geblieben. Das ist das eine. Und vielleicht das zweite, das dritte Thema, und dann möchte ich es beschließen. Ich wollte jetzt hier keinen Monolog oder ein Telefongespräch führen, ist das Vermitteln von Werten. Was ich für einen sehr wichtigen Punkt halte, die Wertevermittlung in der Familie ist mitunter mehr oder weniger schlecht. Und was kann da die Schule erreichen? Was können da insgesamt in der Gesellschaft erreichen? Um Werte neu zu vermitteln.
Ja, Herr Löffelmann, ich glaube, wir haben Ihren Punkt verstanden. Genau, Benotung von im Religionsunterricht, Herr Leibold.
Selbstverständlich haben Sie völlig recht, dass der Religionsunterricht nie eine Note dafür geben kann, wie gut oder schlecht jemand glaubt. Das wäre absurd, wenn das so wäre, ne? Deswegen sage ich meinen Schülern immer in der ersten Stunde und meinen das auch völlig ernst, ob jetzt jemand überhaupt nicht an Gott glaubt oder völlig krude in meinen Augen an Gott glaubt oder eben genauso wie ich an Gott glaubt oder wie die Kirche das möchte. Das spielt für die Note im Religionsunterricht überhaupt keine Rolle. Sondern der Religionsunterricht ist in Deutschland, ne, das kann man durchaus auch anders haben, andere Länder haben das anders, ein ordentliches Lehrfach, in dem eben auch Inhalte vermittelt werden und Kompetenzen vermittelt werden. Und diese Inhalte und diese Kompetenzen, die kann ich natürlich genauso benoten wie die Inhalte und die Kompetenzen in anderen Fächern auch. Aber niemals könnte man beurteilen, haben Sie völlig recht, ob jetzt jemand ein gutes Glaubenszeugnis abgibt oder nicht. Ich sagte ja, wie gesagt, sogar, dass ich eigentlich nicht dafür wäre, dass Kinder Glaubenszeugnis im Religionsunterricht geben. Also müssen auf gar keinen Fall oder sollen, fände ich auch schon schwierig.
Aber können Sie so ein Beispiel geben, was man zum Beispiel im Religionsunterricht gut bewerten kann?
Also ich kann zum Beispiel hervorragend bewerten, wenn ich jetzt, ne, wir hatten ja über das Thema Abtreibung im Religionsunterricht gesprochen, da kann ich hervorragend beurteilen, ob jemand einen argumentativen Ansatz, eine Position, die vermittelt wird, einem ethischen Argumentationsmodell zuordnen kann. Da kann ich hervorragend beurteilen, ob da jemand die kirchliche Position richtig wiedergeben kann. Und ich kann dann natürlich, ne, genauso wie in anderen Fächern auch beurteilen, ob eine Argumentation dann in sich schlüssig und kongruent aufgebaut ist. Mhm. Ob die dann zu dem Ergebnis führt, das ich möchte oder nicht. Ne? Also ich habe auch schon Schülerinnen eine 1 plus eine Religion gegeben, die wirklich nie die Position vertreten haben, die ich vertreten habe.
Mhm. Herr Löffelmann, ist das, beantwortet das Ihre Frage?
Nur zum Teil, aber ich glaube, wir müssen dann eine ganze Diskussionsrunde mal machen. Mhm. Ich meine, es wird immer wieder gesagt, auch hier in der heutigen Sendung, ja, es ist in Deutschland so ein Schulfach, es müssen da gewisse Dinge eingehalten werden. Ich möchte da vielleicht nur daran erinnern, auch Jesus hat schon gesagt, dass die Gesetze ja nicht für den Menschen da sind, sondern der, habe ich das jetzt richtig
hoch? Umgekehrt, genau. Nicht der Mensch für die Gesetze, ja, ist das Gesetz, sondern umgekehrt.
Ja, ich habe es jetzt gerade umgekehrt gesagt oder angefangen. Das ist doch die Frage, was man auch dann hier stellen kann. Müssen wir uns denn immer an das, was gerade so von außen vorgegeben wird, dann handeln? Und können wir das nicht verändern? Weil das ist auch schon, seitdem ich von der Schule weg bin, auch schon, wie lange ist das jetzt her? Ja, 50 Jahre ist das immer noch so. Und wie lange wollen wir uns der Veränderung, wie lange wollen wir den Veränderungsprozess noch durchstehen? Ich meine, schauen Sie mal, egal jetzt, ob es das Religionsunterricht oder was wir vorhin schon mal über Lerninhalt und Lernvermögen, schauen Sie doch mal, was in der Welt außen herum passiert. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Ja. Und wenn wir uns daran spiegeln, wo stehen wir heute und können wir uns das, ich sag jetzt mal bewusst, provozieren, diese Langsamkeit noch leisten.
Mhm. Ja, ich denke, Herr Löffelmann, können wir die Brücke schlagen zu Herrn Leibold, der ja immer wieder gesagt hat, eben was draußen in der Welt passiert, das sehen wir halt auch in der Schule, nicht? Die Schule kann sich da nicht komplett rausnehmen, sondern muss mit den Dingen gehen, die auch in der Umwelt passieren. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen in den Schwarzwald. Ich habe noch ein Thema, das mich auch interessiert, was auch viel mit Orientierung zu tun hat und von dem ich weiß, dass es gerade Eltern immer wieder, gerade wenn ihnen die christlichen Werte wichtig sind, umtreibt, ist das Thema Sexualerziehung, was ja in der Schule auch stattfindet. Da auch meine Frage in diesem Punkt, das ist ja ein Thema, das unglaublich viel mit Menschenbild, mit Werten, auch mit Orientierung zu tun hat. Die Kinder und Jugendlichen wissen ja über das Thema extrem viel auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wieder extrem wenig. Wie gehen Sie da an Ihrer Schule mit diesem Thema um? Ist das sehr in die Hand des einzelnen Lehrers gegeben, der halt draus macht, was er macht? Sind da ganz spezielle Vorgaben zu erfüllen, wo man sich auch die Finger verbrennen kann, wenn man eben mit der kirchlichen Lehre kommt? Wie ist das?
Also im Biologieunterricht ist es schon so, dass gerade beim Thema Sexualkundeunterricht an allen Schulen, also an den kirchlichen wie an den staatlichen, die Eltern zuvor informiert werden müssen, welche Unterrichtsinhalte da vermittelt werden und auch in welcher Weise. Und da wünsche ich mir in der Tat oder da erwarte ich an der kirchlichen Schule natürlich, dass es eine wertgebundene Sexualpädagogik gibt. Das wird aber auch nicht so aussehen können, dass man die vom Katechismus ausgehen macht, weil es ja Biologieunterricht ist. Ne? Das wäre dann eher, wenn man im Religionsunterricht darüber sprechen würde, dann könnte man es vielleicht so machen. Ne? Man muss sich in all dem klar sein, dass das, was unsere Kirche lehrt, was wir für richtig halten, gerade in dem Bereich unheimlich weit weg ist von dem, was die Gesellschaft denkt und auch was die meisten Kinder und Jugendlichen, aber eben auch die allermeisten Lehrerinnen und Lehrer dazu denken. Und da ist es einfach wichtig, dass man sensibilisiert dafür, dass auch da, wie Sie es gerade sagen, dass die Eltern, die Wert darauf legen, dass die Kinder eine christliche Sexualerziehung halten, dass die an einer kirchlichen Schule halt nicht im Regen stehen gelassen werden.
Also dass man dann auch eben den Eltern die Möglichkeit gibt, da irgendwo mitzureden bei dem, was dann ihre Kinder da präsentiert bekommen.
Ganz genau. Das wäre zumindest das wäre der Idealzustand, den ich mir wünschen würde.
Vielleicht jetzt nochmal zum Schluss dieser Sendung, eben Zukunft ungewiss. Wie kann Schule heute Orientierung geben? Die Frage, gibt es auch, Herr Leibold, sehen Sie auch positive Entwicklungen in der Schule? Also wir sind ein bisschen in Gefahr, glaube ich, immer so das Negative zu sehen und groß ach weh bei allem zu rufen. Wir sehen, dass die Herausforderungen sind groß. Wir haben die Medien genannt, wir haben die gesamtgesellschaftlichen Einflüsse genannt und so weiter. Und die Schule, das betonen Sie immer wieder, ist einfach ein Spiegel der Gesellschaft und auch die kirchliche Schule muss da mitten in dieser Gesellschaft irgendwie ihren Weg finden und Orientierung finden, auch selber erst einmal. Aber sehen Sie irgendetwas, was auch positiv ist?
Ja, es tut mir leid, wenn meine Beiträge so gehört
Nein,
haben.
Nein, sind Sie nicht. Ich habe Sie ständig mit den negativen Anfragen konfrontiert. Okay. Nee, Sie haben gesagt, die jungen Leute sind sehr engagiert und so weiter.
Also ich sehe auch an der Schule unheimlich viel Positives. Also ich bin immer begeistert von Schule gewesen und bin auch nach wie vor jeden Tag begeistert von Schule, weil diese Grundkonstellation, junge Menschen beschäftigen sich mit einem Thema, mit dem sie sich sonst wahrscheinlich nicht beschäftigen werden würden, um daran zu lernen, das ist doch etwas Großartiges. Also was Besseres, ne, von der Idee ganz doch eigentlich gar nicht geben. Denn meine Idealvorstellung von Unterricht ist immer, kommt natürlich der Geisteswissenschaftler durch, man liest einen Text und spricht darüber gemeinsam und er kommt dadurch zu Erkenntnisfortschritten. Das ist großartig. Ich sehe auch bei den Jugendlichen ganz viele positive Entwicklungen. Also was wirklich ganz massiv zurückgegangen ist, gibt es zwar immer noch, aber ist trotzdem massiv zurückgegangen, ist das Ausgrenzen von anderen. Die Schülerinnen und Schüler gehen viel selbstverständlicher und vor allen Dingen viel gelassener mit ihren eigenen Schwächen und Defiziten um. Dinge, für die man sich vor 20 Jahren vielleicht noch zum Boden geschämt hätte, ne? Die werden heute ganz offen erzählt und niemand lacht darüber. Das finde ich großartig. Also die, die sind wirklich in einem Maße tolerant und inklusiv, wie, ne, also das sind ja auch durchaus Kampfbegriffe beides, aber den ich als äußerst positiv wahrnehme. Ne? Das ist,
dass Randgruppen nicht ausgegrenzt werden, absolut, dass man einfach sensibler ist dafür, wie geht's dem anderen mit dem, was ich jetzt sage.
Genau, für die anderen, aber auch für sich selbst. Und das sind positive Entwicklungen. Das sind uneingeschränkt positive Entwicklungen, auch wenn da vielleicht manchmal Dinge hängen, die uns Katholiken ein bisschen querstehen.
Wobei es ja auch immer wieder gesagt wird, dass gerade die Medien da auch teilweise eine Abstumpfung bringen. Also ich kenne durchaus aus Schule auch die Diskussion, dass die Kinder teilweise, also extra, also auch eine Verrohung stattgefunden habe. Ist das, oder beobachten Sie das anders? Sagen Sie, Sie sehen das gar nicht so.
Da ist natürlich dann vielleicht doch die Situation eines kirchlichen Gymnasiums im ländlichen Raum nochmal eine andere als die an einer Brennpunktschule in der, ne, in einer Großstadt. Ich kann das so nicht bestätigen. Was mit Sicherheit wahr ist, ist, dass die Schüler viel früher mit explizit sexuellem, mit explizit gewalttätigen Bildmaterial in Berührung kommen. Das ändert aber nichts daran, dass der zwischenmenschliche Umgang in der Regel positiv ist und, ne, an manchen Punkten eben auch positiver, als das vor 20 Jahren der Fall gewesen ist.
Ich denke, das können wir gut als Schlusswort stehen lassen hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb zum Thema Zukunft ungewiss, wie Schule heute Orientierung geben kann. Vielen Dank, Herr Leibold, dass Sie den Weg zu uns hier ins Studio bei Bonn gefunden haben. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gerne weiterempfehlen möchten, dann können Sie das gerne tun. Sie können, finden die Sendung dann ab morgen auch im Podcast von Radio Horeb unter horeb.org und dann in der Rubrik der Sendereihe Standpunkt, also einfach horeb.org und dann Standpunkt, dann finden Sie diese Sendung in Kürze auch zum Nachhören. Wenn Sie nächsten Sonntag beim Standpunkt einschalten möchten, sind Sie herzlich eingeladen. Da wird dann Guido Horst von der Zeitung, der Chefredakteur von der katholischen Zeitung Die Tagespost, unser Gast sein. Klarer Kurs, 75 Jahre. Die Tagespost ist dann unser Thema. Also es gibt ein Jubiläum bei der Tagespost und aus Anlass dieses Jubiläums ist der Chefredakteur der Tagespost, Guido Horst, dann unser Gast am kommenden Sonntag ab 20 Uhr. Herzliche Einladung auch zu dieser Sendung. Nochmals Dankeschön Ihnen, Herr Leibold, für heute. Wir wünschen Ihnen von Herzen wirklich Gottes Segen für das ganze Schuljahr, das jetzt noch vor Ihnen liegt und die vielen Herausforderungen, die für Sie als Schulleiter damit verbunden sind. Vielleicht noch zum kurz, was bedeutet es für Sie denn auch Schulleiter zu sein, gerade mit dem Blick auf Orientierung, Werte?
Die Verantwortung dafür zu haben, dass die Dinge in etwa so, wie ich es gerade dargestellt habe, dann zumindest punktuell verwirklicht werden können.
Ja, genau. Alles, alles Gute Ihnen dafür.
Vielen, vielen Dank,
Frau Schule. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Herzen noch einen gesegneten Abend.